WWU-Cast. Wissen, Leben, Hören.
Natürlich muss ich mich auf die verschiedenen Podcasts vorbereiten, verehrte Hörerinnen und Hörer, mal mehr, mal weniger. In diesem Fall fiel mir schnell eines auf. Zu unserem heutigen Thema der Musik gibt es extrem viele Zitate von historischen Persönlichkeiten, und zwar wirklich wunderbare Zitate. Victor Hugo hat beispielsweise gesagt, die Musik drückt das aus, was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist. Richard Wagner meinte, Zitat, die Musik ist die Sprache der Leidenschaft. Der schottische Essayist und Historiker Thomas Carlyle beschrieb sie einst als Sprache der Engel. Yehudi Menuhin, einer der bedeutendsten Geigenvirtuosen des 20. Jahrhunderts, hat auch ein wunderbares Bonmot geliefert, das zudem sehr gut zu unserem heutigen Podcast passt. Zitat, die Musik spricht für sich allein, vorausgesetzt, wir geben ihr eine Chance. Denn genau das wollen wir tun, der Musik eine Chance geben, indem wir intensiv über sie sprechen, und zwar mit Blick auf den Tag der Musik, der seit 2019 alljährlich am 21. Juni gefeiert wird. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster und freue mich, dass Sie dabei sind. Mit wem möchte ich heute über Musik sprechen? Mein Gast ist Stefan Frohleix, Professor für Schlagzeug und Musik anderer Kulturen an der Musikhochschule der Universität Münster. Stefan Frohleix wurde 1962 in Kleve am Niederrhein geboren. Er studierte an den Musikhochschulen in Hannover und Essen. Er arbeitet international als Komponist, Interpret und Erfinder neuartiger Instrumente. Er erhielt mehrfach Stipendien und Kunstpreise. Seine Kompositionen, Installationen, Hörstücke, multimedialen Arbeiten und Theatermusiken entstanden unter anderem als Auftragswerke für den WDR, Radio Bremen und das Deutschlandradio. Sie wurden und werden auf vielen Festivals aufgeführt. Er hat zahlreiche Konzertreisen unternommen, durch ganz Europa bis nach Südamerika und Asien. Neben den künstlerischen Tätigkeiten arbeitet er als Autor. So hat er bisher mehr als 200 Texte für Bücher, Kataloge und Zeitschriften geschrieben. Und er arbeitet als Kurator von Musik- und Klangkunstfestivals. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen und für diesen Podcast. Willkommen, Herr Frohleix.
Danke für die Einladung, Herr Robers.
Herr Frohleix, bei meiner letzten Podcast-Aufnahme habe ich unseren Gast, es ging um Literatur, gefragt, was ist eigentlich gute Literatur? Und da hat er dann ein bisschen was zu gesagt. Und analog würde ich heute meine erste Frage an Sie entsprechend ausrichten. Was ist eigentlich für Sie gute Musik?
Ja, schön, dass Sie die Frage noch ergänzt haben. Was ist gute Musik für Sie? Und damit haben Sie es, glaube ich, auf den Kopf getroffen. Musik ist eine extrem persönliche Sache. Und wenn wir in Deutschland zum Beispiel 81 Millionen Einwohner haben oder hier 330.000 in Münster, dann gibt es, glaube ich, auch fast so viele und Einschätzungen zu der Qualität von Musik. Und um ehrlich zu sein, ich kann alle nachvollziehen. Auch eine Musik, die mir wirklich überhaupt nichts bedeutet. Oder es gibt auch Musiken, die mir wirklich die Haare zu Berge sich sträuben lassen. Selbst von denen kann ich mir vorstellen, dass es Menschen gibt, die genau diese Musik in diesem oder jenem Zeitpunkt brauchen.
Gibt es also so gar keine, ich sag mal, objektiven Kriterien, wo man sagt, das ist schöne Musik, gute Musik, oder gibt es irgendetwas, wonach man sich und nicht nur Sie, Herr Frohleix, sich richten können bei der Beurteilung guter Musik?
Ja, das gibt es schon, aber ich glaube, das gilt immer nur für bestimmte Zusammenhänge. Es ist ja vollkommen klar, wir sind zum Beispiel hier an einer Musikhochschule, dass wir bestimmte Qualitätskriterien auch für die Aufführung haben. Man kann das durchaus weniger gut oder besser machen, aber das Erleben von Musik, und Musik ist eine sehr persönliche Sache, das ist eben höchst individuell. Und da hat, finde ich, auch jeder Mensch das Recht zu sagen, das ist eine Musik, vielleicht würde man nicht sagen, die ist nicht gut oder die ist nicht schlecht, also vielleicht da die Qualitätskriterien rausnehmen, das ist eine Musik, mit der kann ich nichts anfangen oder vielleicht in dieser Situation nicht, dass man an einer musikalischen Vorliebe, an einem Geschmack arbeiten kann, ist natürlich eine vollkommen klare Sache, aber auch da würde ich nur in Ausnahmefällen die Richtung vorgeben wollen.
Aber bleiben wir ruhig persönlich. Was gehört für Sie denn zu guter Musik dazu? Ich will mal drei Kriterien nennen, die mir so eingefallen sind. Vielleicht sind die aber auch völlig verkehrt. Klang, Melodie und Dynamik. Würden Sie sagen, ja, das sind schon mal drei Kategorien, nach denen ich Stefan Frohlachs mich richten würde, oder haben Sie ganz andere, wenn Sie persönlich gute Musik beurteilen müssten?
Ja, also das ist auch sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kann verstehen, so, also die Kriterien, die Sie genannt haben, wenn man an eine Popmusik denkt oder so, dann will man, dass die auf eine bestimmte Art und Weise klingt, damit sie mich abholt. Da will ich vielleicht auch eine gefällige Melodie haben, und die soll dann auch ein bisschen dynamisch bewegt sein. Insofern sagt Ihre Antwort auch ganz viel über Ihre Idee von Musik, und das finde ich vollkommen in Ordnung. Es gibt Musiken, die stellen andere Dinge in den Mittelpunkt. Also wenn Sie jetzt auch noch zum Beispiel Harmonie gesagt hätten, da könnte man feststellen, dass das ein sehr eurozentrisches Musikverständnis ist. Also ein Glauben an praktisch eine vertikale Ordnung von Musik, also dass Töne übereinander gehäuft dann irgendwelche Harmonien ergeben. Da gibt es Musiken, zum Beispiel die indische Musik, die kennt das nicht. Und diesen Mangel ihr als eine Schwäche auszudeuten, wäre natürlich grundfalsch. Sondern man sieht einfach so, die Ansprüche an Musik sind vollkommen andere. Dass, wenn ich jetzt, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich an eine vertikal organisierte Musik denke, durch Akkorde, dann ist vollkommen klar, dass die Melodie zum Beispiel eingeschränkt nur noch funktionieren kann, weil jeder Melodieton muss in einer bestimmten Relation zu einem Grundton oder zu den anderen Tönen stehen. Und wenn ich eine frei schwebende Musik habe, die kann viel komplexer reagieren, die kann viel feiner melodische Varianten entwickeln als eine Melodie, die gezwungen wird, womöglich auch noch an ein Taktschema oder an eine harmonische Grundlage.
Also bei der Vorbereitung habe ich auch mal so rausgesucht, die frühesten bekannten Instrumente, das waren wohl offensichtlich die sogenannten Knochenflöten, soll es bereits vor 35.000 Jahren gegeben haben. Das heißt, daraus habe ich zumindest geschlossen, Musik war schon immer Teil des menschlichen Alltags, offenbar.
Ja, da bin ich auch ganz sicher, dass das so war. Und die Funde, die Sie beschreiben, die belegen das. Noch davor hat der Mensch wahrscheinlich sein aller ureigenstes Musikinstrument, die Stimme, entdeckt. Oder es war vielleicht auch das Klatschen von zwei Händen ineinander oder die Kombination aus Singen, Sprechen oder wie auch immer und perkussiven Begleitung. Und dann gab es natürlich sehr, sehr früh schon die Idee, die Musik dann auch aus dem Körper hinaus zu verlagern, also quasi Prothesen zu schaffen, Verlängerung des Körpers. Und das sind dann unsere Instrumente geworden. Und das ist eine lange Geschichte, eben bis zu einem Musikcomputer oder einem Steinway D-Flügel heutzutage.
Ich habe schon ein paar Zitate geliefert. Diese lange Geschichte der Musik, für die einen ist die Sprache der Leidenschaft. Ich habe es vorgelesen, die Sprache der Engel. Ich will Ihnen ein weiteres Zitat noch hinzufügen. Der Musikästhetiker Eduard Hanslick hat mal geschrieben, Musik sei, Zitat, die Sprache, die wir sprechen und verstehen, jedoch zu übersetzen, nicht imstande sind. Sehen Sie das ähnlich? Also das klingt so ein bisschen mystisch schon fast. Wir sind nicht in der Lage, sie zu übersetzen. Was könnte er damit meinen?
Ja, also das, daraus spricht natürlich das 19. Jahrhundert. Das ist vollkommen klar. Und eine Musikästhetik, die dahinter steckt. Vor allen Dingen der erste Teil Ihres Zitats, dass Musik eine Sprache ist. Da könnte man schon lange drüber streiten. Und da gibt's auch, ich glaube, das würde jetzt auch zu weit führen, aber da gibt's auch ganz andere Positionen. Ich finde, was ich faszinierend an der Musik finde, ist tatsächlich auch, dass sie uns auf eine andere Ebene heben kann, unsere Wahrnehmung. Musik hat sehr viel natürlich mit Klang zu tun, hat aber auch viel mit Stille zu tun. Es hat was mit Raum zu tun, mit Zeit. Insofern sind das sehr, sehr viele sehr, sehr elementare menschliche Parameter, also die in der Musik zusammenkommen. Und ich glaube, diese Vielfalt, diese Gemengelage, die führt eben dazu, zu dem Wunderbaren, dass eine Musik eben nicht eindeutig ist und dass wir sie auch unterschiedlich wahrnehmen können und dass sie eben nicht, ja, sie stehen nicht für einen dahinterliegenden Subtext, sondern sie steht tatsächlich für sich alleine. Musik kann und darf alles.
Bleiben wir noch so ein bisschen in der Geschichte. Herr Frohlachs, die Deutschen gelten ja, das ist so ein Bon mot, was man auch immer wieder bemüht, als Volk der Dichter und Denker. Aber es gibt eben auch viele berühmte Komponisten, um mal eine kleine Auswahl zu nennen. Ludwig van Beethoven, Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Joseph Haydn, Felix Mendelssohn Bartholdy, Clara Schumann, Mozart, Liste könnte man natürlich noch sehr viel weiterführen. Woher kommt eigentlich diese starke Tradition der klassischen Musik im deutschsprachigen Raum?
Ja, das ist, glaube ich, auch das Resultat einer großen Tradition. Also unsere klassische Musik, die wurzelt eben auch sehr stark in den Musiken des Mittelalters und haben sich dann weiterentwickelt. Und dann war es ganz offensichtlich so, dass eben auch die gesellschaftlichen, dass die kulturellen Rahmenbedingungen so waren, dass diese Musiken entstehen konnten. Und da ist eine Hochkultur entstanden. Und wenn sowas einmal einen Lauf hat, so eine Kultur, dann tradiert sie sich idealerweise auch in die nächste Generation und damit auch in die nächste musikalische Epoche und hat dann eine große, große Entwicklung und mit wirklich einzigartigen und auch weltweit einzigartigen Resultaten.
Ist das denn die Namen, muss ich jetzt nicht wiederholen, aber spielen diese Namen noch heute eine Rolle? Also oder verliert sich das auch im Laufe der Zeit? Oder haben die genannten Namen eine solche extreme Wirkung, die bis heute anhält?
Ja, es sind Gott sei Dank nicht die Namen, sondern die Musik. Natürlich. Ja, und die haben natürlich immer noch eine sehr, sehr große Anziehungskraft. Wir merken das natürlich auch an der Musikhochschule. Wir haben sehr, sehr viele internationale Studierende. Auch andere Kulturen haben dieses Musiksystem, diese europäische Musikwelt für sich entdeckt und ja für sich auch für wesentlich, als wesentlich empfunden und sehnen sich danach und nehmen eben da auch wirklich größte Mühen und Anstrengungen auf sich, in diese Kultur hineinzukommen.
Das heißt, sie haben heute immer noch Bedeutung, sie werden auch häufig gespielt und sie haben auch für zum Beispiel die Studierenden der Musikhochschule Münster nach wie vor einen, im wahrsten Sinne des Wortes, guten Klang?
Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es wirklich so kanonische Werke und es ist fast sogar so, dass man die dann dadurch fast ein bisschen über wird, wenn man dann schon wieder Beethovens Fünfte irgendwo hört oder so. Da müssen wir in die andere Richtung müssen auch aufpassen, dass es da nicht zu Überdosierungen kommt.
Also was mir die Bedeutung auch nochmal vor Augen geführt hat, ist folgende Geschichte. 1977 sind die Raumsonden Voyager 1 und 2 ins Weltall gestartet. Die Voyager 1 hat schon vor Jahren das Sonnensystem verlassen und ist jetzt mit circa 23,7 Milliarden Kilometer so weit entfernt von der Erde wie kein anderes von Menschen gebaute Objekt. Und mit an Bord sind die sogenannten Voyager Golden Records. Und auf diesen Datenplatten befinden sich Bild- und Audioinformationen. Sie sollen als Botschaft an außerirdische Lebensformen, keiner weiß, ob sie jemals welche treffen, dienen und zeigen, welche Leistungen die Menschheit erbracht hat. Und 27 Musikstücke befinden sich auf einer dieser Scheiben. 7 Stücke sind davon der klassischen Musik zuzuordnen, 3 von Bach, 2 von Beethoven, eine von Stravinsky und eine Oper von Mozart. Das zeigt ja auch nochmal, welche wahnsinnig große Wertschätzung klassische Musik hatte und hat, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber froh, dass eben nicht nur die 7 da auf dieser Scheibe waren, sondern ich hoffe und vermute, dass vielleicht auch ein indischer Morgenraga dabei war oder eine balinesische Gamelan-Musik. Und erst für mich persönlich wird erst in dieser Zusammenschau wird das ganze Bild stimmig. Also da, ich bin also wirklich keiner, kein Jubelkandidat für klassische Musik. Ich finde das wunderbar, bin dann natürlich auch sozialisiert und finde das beeindruckende Musiken und freue mich jedes Mal, wenn ich die hören kann. Aber ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, die wir auch gegenüber unseren Studierenden haben, aber vielleicht auch gegenüber der Gesellschaft klarzustellen. Es gibt die klassische Musik, aber es gibt aber jede Menge andere kulturelle, musikalisch-kulturelle Praxis. Und die muss ja nicht immer Voyager-tauglich sein. Und das ist auch nicht das Wesentliche, sondern wenn ich mir eine 5. oder 6. Klasse vorstelle oder eine 7. Schulklasse, da werden ganz andere Dinge werden da gefeiert als die. Und ich finde das richtig so und ich finde das gut so. Als Musikpädagoge, der wir ja natürlich auch sind, hätte ich aber dann auch immer den Anspruch, also auch da die Horizonte zu erweitern, eigentlich in alle Richtungen. Mit jeder Musik, die man hört, die man spielt, wird man reicher.
Versuchen wir es uns mal mit einem Vergleich. Der Künstler Arthur Schopenhauer hat mal gesagt, unter den verschiedenen Kunstarten nimmt die Musik eine besondere Rolle ein. Sie ist das unmittelbare Abbild des Willens selbst und damit des Wesens der Welt. Hat Musik tatsächlich auch für Sie eine Sonderrolle unter den Künsten oder würden Sie das nicht gegeneinander aufwiegen wollen? Manche tun das aber.
Ja, ich würde das tatsächlich nicht gegeneinander aufwiegen wollen. Und auch da, klar, Musik als Wille und so, das da kommen auch ganz andere Konnotationen natürlich raus, muss man sagen. Wenn man da Musik gerade eben auch als Musik des Nichtwollens, wie ein Komponist wie John Cage oder so es gemacht hat, also eine Musik der Gelassenheit, das sich selbst eben auch als Komponist oder als Interpret zurücknehmens, dann ist mir das eine mindestens genauso sympathische Vorstellung. Das romantische Drängen, Dröhnen oder eben auch Dröhnen kann auch schon mal leicht zu viel werden.
Sie haben schon gerade in so einem Nebensatz gesagt, Herr Frohlax, man könnte sich lange darüber unterhalten, wenn der ein oder andere sagt, Musik gilt als universale Sprache. Sehen Sie das kritisch, dieses Zitat, oder würden Sie sagen, nein, das würde ich genauso auch anwenden, und zwar mit folgendem Grund, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen.
Ja, ich würde es so nicht anwenden. Ich finde, es ist ein Erklärungsansatz und ein Denkansatz, und ich stelle auch fest, dass genau dieser Ansatz vielen Menschen beim Hören auch hilft und auch sie da auch Dinge ausgedrückt sehen und ausgesprochen fühlen. Das finde ich in Ordnung. Das soll jeder so machen. Ja, für mich ist es eher wenig. Es ist weniger das. Es ist halt wirklich, es ist Musik an sich. Wenn ich sage, sie wäre eine Sprache, ja, dann könnte ich sprechen. Sie ist ein unerklärliches Phänomen, ästhetisch, emotional, auch intellektuell natürlich. Und ich glaube, mit so einer offenen Definition von Musik fahre ich seit etwas längerer Zeit schon eigentlich besser.
Ganz gut. Ästhetisch haben Sie gerade schon angesprochen. Welche Funktion kann oder erfüllt Musik tatsächlich eigentlich noch? Sie hat eine ästhetische Funktion, sie hat auch vielleicht eine emotionale Funktion. Sie dient schlicht und einfach dem Zeitvertreib. Ich will noch mal eine weitere denkbare Komponente hinzufügen. Sie kann auch politisch sein, Fragezeichen. Ja. Und was kann sie noch alles?
Ja, jede Menge. Man kann sogar zu ihr tanzen. Genau. Also natürlich kann sie politisch sein, aber oder kann eine politische Funktion haben. Ob die Musik dann, ob es dann die Musik ist, ob es die Töne sind oder die dann vielleicht da verwendeten Texte, darüber müsste man im Detail reden. Dazu ist auch sehr, sehr viel geforscht worden. Es ist ja auch versucht worden. Also wenn man einen linken Marsch von Hans Eisler mit einem rechten der Nazis vergleicht, gibt es da auch ästhetische Unterschiede. Wie ist das? Und ich denke, man selbst sieht dann selbst in der Musik Unterschiede oder hört dann da Unterschiede. Aber ob es dann tatsächlich die Musik ist oder die vielleicht zugeordneten Texte, das ist dann wieder eine ganz andere Frage.
Was ist für Sie ganz persönlich Musik? Wenn Sie diese Kategorien zum Beispiel mal zugrunde legen, hat Musik für Sie eine spezielle Funktion? Oder würden Sie sagen, nein, auch für mich, Stefan Frohlax, hat sie ganz viele?
Nee, für mich hat sie tatsächlich sehr, 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 sehr viele. Auch weil ich natürlich Musik in unterschiedlichen Funktionen selbst stehe. Ich komponiere Musik, ich führe sie auf und ich höre sie im Konzert, ich höre sie im Rockkonzert, im Jazzkonzert, ich höre sie als Beifang beim Radio hören. Also so, und das sind unterschiedliche Dinge. Und interessanterweise möchte ich überhaupt keine davon vermissen. Was nicht bedeutet, dass ich mich auch sehr, sehr über Phasen und Zeiten freue, in denen kein einziger Ton klingt.
Einfach mal Stille. Ich will ein letztes Mal noch auf dieses Bild zurückkommen, Musik als Sprache. Es gibt viele Menschen, dazu würde ich mich im Übrigen auch zählen, ich will es gleich zugeben, die von sich behaupten, ich spreche diese Sprache einfach nicht. Oder ich will es anders formulieren, ich bin eher unmusikalisch, zumindest fühle ich mich so. Gibt es so etwas eigentlich, dass man wirklich unmusikalisch ist? Oder anders gefragt, kann man sich Musikalität auch aneignen oder lernen? Wie nehmen Sie das wahr? Als Musikpädagoge jetzt beispielsweise.
Ja, also wenn ich an unsere Studierenden denke oder eben auch an Kinder und an Jugendliche, das kann gelernt werden von allen. Es gibt unterschiedliche Talente, es gibt unterschiedliche Stufen, also wie leicht eben das Lernen fällt. Also wenn es jetzt um aktives Musik, um das Musikmachen geht.
Und würden Sie denn auch sagen, ja, es gibt aber auch tatsächlich Menschen, die sind einfach unmusikalisch. Das gibt's einfach. Punkt.
Nee, also das gibt's nicht. Also gerade die so der klassische Kinderchor Brummer, der Junge oder das, ja, der Junge in der Regel, der dann nicht im Chor weiter singen muss. Es gibt zu viele Geschichten, dass aus zum Beispiel solchen Kindergartenbrummern dann irgendwelche erfolgreichen Popsänger geworden sind. Also so einfach sollte man es sich nicht machen. Ich glaube, es ist wichtig für jeden Menschen und dann eben für jedes Kind, für jeden Jugendlichen, genau die Musik und das Instrument zu finden, ja, worauf die Person, die junge Person Lust hat und
was zu ihr passt auch.
Was passt, genau. Mhm. Also ich habe seit ich wirklich sehr, sehr klein bin, immer schon Schlagzeug gespielt, und das waren auch Instrumente oder das sind immer noch Instrumente, die mich auch aufgrund ihrer physischen Aktivität zum Beispiel interessiert haben. Also als klassischen Gitarristen habe ich mich als Kind nie gesehen. Also das wäre mir dann einfach zu sehr, ja, ans Instrument gefesselt, und es bewegen sich nur die 8 Finger und der Daumen darf auch nicht mal mitmachen. So, das wäre nicht mein Thema.
Also Sie wollten sich den ganzen Körper bewegen, Sie wollten Ganzkörpereinsatz zeigen. Ja,
unbedingt, genau.
Unbedingt. Was zeichnet für Sie einen guten Musiker aus? Wir haben schon jetzt von Ihnen gehört, dass Musik sehr vielfältig ist und dass alles seine Berechtigung hat und dass man auch nicht unbedingt sagen kann, was gute Musik ist beispielsweise. Das liegt immer im Auge des Hörers, in dem Fall nicht des Betrachters, sondern des Hörers. Was zeichnet für Sie denn beispielsweise einen guten Musiker aus, wenn Sie ganz persönlich heute Stefan Frohlachs ins Konzert gehen oder am Radio was hören? Wo hören Sie da genau hin und sagen, das ist ein richtig guter?
Ja, ich glaube, das ist immer in dem Moment, finde ich, einen Musiker, eine Musikerin gut, wenn sie mit Engagement und einer hohen Grad an Flüssigkeit ihre Musik präsentieren. Also so, dass man merkt, so die, wenn es ein Instrumentalist oder eine Instrumentalistin ist, dass das Instrument, die Noten, die da womöglich gespielt werden, und die Persönlichkeit des Spielers, der Spielerin, wenn die eins werden, wenn ich dann das nicht mehr so richtig auseinanderhalten kann, wer tönt hier zu mir? Das sind dann oft Glücksmomente, wenn man dieses Verschmelzen im Konzert erleben kann.
Ist denn die Machart von Musik überhaupt entscheidend, oder kommt es eigentlich vorrangig auf die Wirkung bei den Hörern an? Was ist da das Wichtigste für Sie?
Ja, ich glaube, also wenn eben dieses Wunderbare gelingt, also das Verschmelzen, dann kommt es auch beim Publikum so an. Und das ist dann auch komplett unabhängig von einer Stilistik. Das ist so meine Erfahrung. Das kann mir in einem Blueskonzert genauso gehen wie in einem Free Jazz Konzert oder eben in der Interpretation eines klassischen Klaviertrios.
Es gibt ja durchaus auch kulturkritische, so wie ich sie mal nennen, Herr Frohlachs, oder auch konservative Stimmen, die sagen, dass große Teile zeitgenössischer Musik, ich denke jetzt beispielsweise an Schlager, an Ballermann-Musik, an Pop oder einiges auch aus dem Bereich Elektro, so mit Musik als Kunst wenig bis nichts mehr zu tun hat. Würden Sie das auch so sehen, oder gehört das auch noch zu Ihrer Definition? Nein, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, also hören, was er will, alles hat seine Berechtigung.
Ja, fällt mir bei manchen Musiken schwer, aber ich glaube, da sollte man, ich bleibe tatsächlich dabei. Ich persönlich kann mit einer Ballermann-Musik, aber das hängt dann auch an der gesamten Situation, kann ich nichts anfangen und würde mich da nicht rein begeben. Aber es gibt eben auch, sagen wir, wenn wir so ein Genre wie Schlager betrachten, so Helene Fischer, da muss man schon konstatieren, dass das sehr souverän, professionell gemachte und auch wirklich wunderbar gespielte Musiken sind, die natürlich, das würde ich denen ankreiden, einfach nur sehr, sehr stark auf den Effekt hin komponiert und arrangiert und produziert worden sind.
Das also, finde ich. Sie sind eingängig, sie sind leicht zu merken, oder was meinen Sie mit Effekt in dem Fall?
Ja, die bedienen letztendlich Erwartungsmuster und machen das auf eine perfekte Art und Weise und auf eine sehr elegante Art und Weise. Meine Idee von Musik ist eher eine etwas widerständigere, so dass Musik eben eher auf sich selbst verweisen sollte, als nur Bedürfnisse, außermusikalische Bedürfnisse zu befriedigen. Aber ich konstatiere natürlich, dass da auf einer sehr hohen Ebene ein professionelles Handwerk gemacht wird und ja, jeder nach seiner Fasson,
dann eben doch, ja. Die Rockmusik nutzt ja beispielsweise klassischerweise Gesang, Schlagzeug, Gitarre und Bass. Jetzt scheint es aber fast so, dass diese Instrumentenkombination so ein bisschen aus der Mode zu kommen scheint, zumindest wenn man sich einige neue Produktionen anschaut. Beispielsweise sind da eher so Synthesizer, elektronische Beats, Autotune, die da so im Vordergrund stehen. Werden die Instrumente, insbesondere die Gitarre als eines der ältesten Instrumente, so langsam aber sicher an den Rand gedrängt, oder ist das vielleicht eine übertrieben wahrgenommene Entwicklung.
Nee, ich würde sagen, so schlimm ist es noch nicht. Aber Sie haben natürlich recht, also die Macht der Studioproduktion, der elektronischen Geräte, die wächst natürlich und ist in aktueller Popmusik, ich würde mal so sagen, 80% des Geschäfts. Aber die Basis, die bleibt tatsächlich und also das auch das Erlernen von Musik, von musikalischen Ideen, von einem klassischen Instrument her, hat, glaube ich, auch heute immer noch auch im Popgeschäft eine sehr, sehr große Bedeutung.
Ist das für Sie denn, wenn Sie sagen, 80% dieses Geschäfts, das ist ja schon ein sehr großer Anteil, ist das für Sie bedenklich oder würden Sie sagen, nein, das ist halt der Lauf der Zeit und vielleicht ist es in 20 Jahren wieder anders? Es gab immer Wellen. Und das ist jetzt eine Welle und dann kommt die nächste Welle. Oder ist es für Sie bedenklich, weil Sie sagen, es geht ein Stück dieses Kerns von Musik geht dadurch verloren?
Also da muss ich, glaube ich, auch unterscheiden. Also ich selbst bin ein extremer Vertreter von akustischen Instrumenten, wie auch immer. Insofern bedauere ich das. Aber für eine Weiterentwicklung von der Musik bedauere ich das eigentlich nicht. Es gibt aber auch beim Instrumentenbau, beim akustischen Instrumentenbau oder eben auch bei der elektronischen Musik, es gibt natürlich Dinge, von denen ich auch sicher bin, dass sie sich dann in 20 Jahren erledigt haben werden. Aber was dann also so diesen historischen Prozess überlebt, wird dann auch seine dauerhaft seine Berechtigung haben. Und ich finde sehr, sehr viele aktuell oder zumindest einige aktuelle Musikproduktionen, die elektronisch sind, sehr, sehr attraktiv. Und bestimmte Genres, Hip-Hop zum Beispiel, sind gar nicht denkbar ohne die entsprechenden Zutaten.
Sie sagten auch gerade in der Antwort so zwischendurch, Herr Frohlachs, die Basis bleibt so in etwa. Was ist denn die Basis? Gibt es tatsächlich so etwas, vielleicht ist das jetzt falsch ausgedrückt, sowas wie Basisinstrumente in der Musik?
Ja, das ist je nach Genre natürlich unterschiedlich. Die klassischen Popinstrumente haben Sie erwähnt. Für eine klassische Musik sind es vielleicht die Streicher, die Blasinstrumente. Und die werden gebraucht und die werden auch mit Liebe und Engagement gespielt von zigtausenden Menschen, zum Beispiel auch in dieser Stadt, in jedem Alter. Und das wird bleiben. Das hat musikalische Gründe, aber es hat natürlich auch soziale Gründe. Es gibt Musikerleben in einem Ensemble, einem Kammermusikensemble oder einem Orchester, einem Blasorchester, einem Streichorchester, ist einfach eine wunderbare Erfahrung, auch eine gesellschaftliche Erfahrung. Ich bin da Teil einer gesellschaftlichen Gruppe, die gemeinsam ein Ziel haben, die sich dafür individuell einsetzt und jeder mit seiner Stärke, mit seinem Instrument, und es entsteht ein Resultat, was größer ist als die Summe der Teile. Und diese, ja, finde ich schon fast magische Erfahrung beim Musizieren ist extrem wichtig und das wird bleiben. Und wir haben auch jetzt in der Pandemie gemerkt, wie sehr die Menschen darunter gelitten haben, eben nicht zu ihrem Chor zum Singen gehen zu können oder nicht zu ihrem Orchester zum Mitspielen, auf jeder Stufe, vom Laien bis zum hochkarätigen Profi.
Das heißt, es gibt auch in der Musik keine, ich sag mal, wichtigen und weniger wichtigen Instrumente. Also es kommt immer aufs Genre an und da gibt's wiederum dann dominante, nennen wir es vielleicht mal so, Instrumente, richtig?
Ja, genau. Ich bin ja als Schlagzeuger ein Vertreter eines, wie ich finde, sehr wichtigen Instruments. Aber das wird ja auch unterschiedlich gesehen und ist auch okay so.
Kommen wir mal zu einem anderen Thema, Herr Frohlachs, zur Musikhochschule hier der Universität Münster, die ja früher eigenständig war. Ich will die ganze Geschichte jetzt nicht rekapitulieren, aber sie war mal eigenständig, dann ist sie Fachbereich der Universität Münster geworden. Ist das eigentlich so, wie wir das hier handhaben an der Universität Münster, nämlich als Teil der Universität, ist das Usus in Deutschland oder ist das eher eine Seltenheit, sodass dann doch die anderen Musikhochschulen eher eigenständig sind? Was ist so, gibt es so ein bestimmtes Modell in Deutschland?
Ja, genau. Also das klassische Modell ist die eigenständige Musikhochschule. Das wurzelt so im 19. Jahrhundert, als Felix Mendelssohn als Konservatorium so den ersten Vorgänger in Leipzig einer heutigen Musikhochschule gegründet hat. Und diesem Vorbild fühlen sich, ist dann auch historisch so gewachsen, fühlen sich die meisten Musikhochschulen noch verpflichtet. Unsere Geschichte ist eine andere und die knüpft eben mehr an dem internationalen Modell an. Und als wir eben als Musikhochschule Münster von aus der Musikhochschule Detmold ausgelöst wurden, hat das Land Nordrhein-Westfalen uns da bewusst eigentlich auch zu einer Art Pilotprojekt gemacht, dieses internationale Modell Musikhochschule an der Universität auch mal für Nordrhein-Westfalen, für Deutschland auszuprobieren. Wenn wir in die Welt sehen, im angelsächsischen Bereich oder auch in Südamerika oder in Asien, da sind die Musikhochschulen in aller Regel an den Universitäten. Also Yale hat und Oxford hat und die haben alle Universitäten. Und das hat ja auch, ist ein attraktives Modell. Wir haben einen gewissen Nachteil hier in Deutschland, weil wir eben nicht der Standard sind. Wir werden aber vielleicht mal zum Goldstandard.
Mit Sicherheit drücken wir zumindest die Daumen. Inwieweit profitiert denn beispielsweise die Musikhochschule davon, dass sie Teil einer großen Universität sind? Wir haben halt 14 Fachbereiche von der Chemie über die katholische Theologie, Geowissenschaften, Biologie und Musikhochschule. Inwieweit profitiert die Musikhochschule davon, dass sie Teil dieses gemeinsamen Lebens hier ist?
Ja, wir an der Musikhochschule vertreten ja auch die These, dass Menschen, die nur von Musik eine Ahnung haben, auch davon keine Ahnung haben. Also das ist so jetzt ein Hans-Eisler-Zitat paraphrasiert. Wir wünschen uns von unseren Studierenden, dass sie eben über den Tellerrand ihres Fachs, ihres Instruments hinausschauen. Und da bietet natürlich die Einbindung in die Universität sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und gerade, wir beobachten eben auch, dass es sehr, sehr viele Studieninteressierte gibt, die hervorragende Instrumentalisten sind, die dann Preisträger bei Bundeswettbewerb Jugend musiziert sind und die dann aber letztendlich, nachdem sie diese Instrumente während ihrer Kindheit schon seit 15 Jahren oder so vielleicht gespielt haben, dann doch für das Medizinstudium oder für das Jurastudium entscheiden und damit auch eine gesellschaftliche Ressource, nämlich das, was sie ja schon geleistet haben, einfach dann mehr oder weniger brach liegt. Und unsere Idee ist eben auch, viele Studierende dazu zu bringen, den Mut auch zu einem Doppelstudium zu haben. Das ist machbar. Wir haben da auch gewisse organisatorische Vorteile gegenüber Musikhochschulen, die eigenständig sind, zumal wir ja eben auch hier alles vor Ort haben. Wir haben hier die kurzen Wege und wir glauben, dass dadurch den jungen Musikerinnen und Musikern geholfen werden kann, denn wir sehen, dass das Berufsbild Musiker wird immer komplexer und die Ausbildung kann nicht breit genug, kann nicht gestreut genug, kann nicht divers genug sein.
Unabhängig davon, ob es eine eigenständige Musikhochschule ist oder die Musikhochschule wie bei uns an der Universität angesiedelt ist, haben alle Musikhochschulen in Deutschland eigentlich ein ähnliches Profil oder einen vergleichbaren Auftrag oder gibt es auch Alleinstellungsmerkmale von einzelnen Musikhochschulen? Und wenn ja, was wäre das von Münster beispielsweise?
Ja, also im Prinzip sind wir vom Angebot der Studienfächer relativ ähnlich. Es gibt bei den allermeisten Musikhochschulen eine klassische, europäisch klassische Mitte, die dann umrahmt wird von unterschiedlichen anderen musikalischen Stilistiken. Wir haben zum Beispiel eine Pop-Abteilung, wir haben mit der Sammlung Beats einen Schwerpunkt in historischen Tasteninstrumenten. Wir haben natürlich eben auch eine sehr, sehr große Musikpädagogik, also Schulmusik, Ausbildungsgänge. Wir haben Schwerpunkte in der alten Musik und in der neuen Musik. Wir sind eine mittelgroße Hochschule mit ca. 500 Studierenden. Und wenn man sich die großen Tanker anguckt, München, Berlin, Köln, dann bedienen die auch noch Spezialinteressen, also Kompositionsstudiengänge, Musiktheorie und zum Beispiel und andere Felder.
Inwieweit muss sich denn auch eine Musikhochschule beispielsweise immer an die Zeit anpassen, wenn es zum Beispiel um die Vermittlung von Instrumenten oder Stilen betrifft? Ist man da als Musikhochschule Münster auch immer auf der Suche nach neuen Fächern oder neuen Vermittlungsmöglichkeiten? Es gibt ja beispielsweise, um nur ein Beispiel zu nennen, mittlerweile das Fach Producing und digitale Musikpraxis am Fachbereich 15. Ist das so ein Beispiel für eine mögliche und tatsächliche Weiterentwicklung?
Ja, unbedingt. Und gerade in dem von uns ja auch schon besprochenen Bereich der Popmusik ist das extrem relevant und von großer Bedeutung. Da muss man mitgehen, wenn man den Studierenden eben auch eine professionelle Perspektive bieten will. Und gerade diese Producing-Schiene, die betrifft sowohl die Profis, die dann in die Musikproduktion gehen, aber auch die Musikpädagogen, die mit ihren Schulensembles, Schulbands dann produzieren wollen und dass die eine Kenntnis davon haben, wie das ist. Und das ist wichtig, weil es auch sehr, sehr gute Möglichkeiten sind, die Schüler und Schülerinnen dann abzuholen bei ihrem Musikgeschmack.
Es gibt, so wenn ich das richtig sehe, keinen anderen Fachbereich, der einen solch großen Anteil internationaler Studierender hat wie der Fachbereich 15, wie die Musikhochschule. Woran liegt das?
Ja, das liegt an der Attraktivität eben der klassischen westlichen Musik. Also so die inhaltlich natürlich von extremer Bedeutung dann eben auch für junge Musikerinnen und Musiker aus Südostasien, aber auch aus Brasilien, aus Südamerika sind. Und die wollen eben in das Mutterland der klassischen Musik. Und das ist auch absolut nachvollziehbar. Und das ist auch eine unserer Aufgaben, dafür zu sorgen, dass das klassische europäische Erbe bewahrt bleibt und dass es eben auch lebendig bleibt und nichts garantiert ein höheres Maß an Lebendigkeit als eine Internationalität.
Was bedeutet das für die Lehre beispielsweise, dass sie solch einen hohen Anteil internationaler Studierenden haben? Müssen sie sich da ganz speziell in der Lehre darauf einstellen? Oder Sie haben ja sicherlich auch einen Vergleich mit anderen Hochschulen, Musikhochschulen, wo das vielleicht ein bisschen anders ist. Was zeichnet da die Lehre an der MHS hier in Münster aus?
Ja, also schon, wir versuchen natürlich neben der klassischen westlichen Mitte auch internationale Musik zu haben. Also ich bin ja eben auch Professor für Schlagzeug und Musik anderer Kulturen und da fließen diese außereuropäischen Erfahrungen auch immer mit rein. Aber andererseits, so die Studierenden machen alle hier oder die Studienvoraussetzung ist, das gute deutsche Sprachkenntnis, B2-Abschlüsse. Also insofern, die Lehre funktioniert mit internationalen Studierenden fast genauso gut. Nicht in jedem Fall, aber meistens schon.
Verfolgt man das eigentlich auch als Universitätsprofessor, als Hochschullehrer, als Dekan auch, was mit den dann ehemals Studierenden hier passiert? Wissen Sie, so zumindest im Durchschnitt, ob die nachher wirklich eine Karriere hinlegen? Verfolgt man so etwas? Wissen Sie, in dem Sinne auch, dass die Musikhochschule einen guten Start auch Ihnen bietet in eine hoffentlich erfolgreiche Praxis, in einen hoffentlich erfolgreichen Beruf?
Ja, also ich glaube, dass in keinem Fachbereich werden die Studierenden ja so intensiv betreut wie bei uns. Wir machen ja auch 1:1 Unterricht und wir sind dann mit zwischen 4 und 6 Jahren mit den Studierenden zusammen und arbeiten mit denen. Und natürlich haben wir ein Interesse daran, dass sie gut in ihren Berufen landen und verfolgen das. Und ich kann für meine Klasse sprechen, das ist ein sehr, sehr buntes Bild. Also da gibt es Absolventinnen und Absolventen, die in internationalen oder in deutschen Orchestern landen, die als Musikpädagogen agieren, aber die auch ihre in Bands spielen, die Bands gründen, die Bandprojekte haben, je nach ihren stilistischen Vorlieben. Und gerade mein Instrument, das Schlagzeug, was ja so zwischen Drumset, Pop auf der einen Seite und den klassischen Orchesterinstrumenten alles lehrt. Diese Vielseitigkeit unserer Ausbildung macht sich absolut bezahlt und zahlt sich für die Absolventin dann auch in aller Regel durch befriedigende Berufstätigkeiten aus.
Im Moment spürt man es nicht mehr so viel und so intensiv, aber Sie haben den Begriff, der uns die letzten gut 2 Jahre beschäftigt hat, zumindest glaube ich schon einmal während dieses Podcasts genannt, Corona. Es ist etwas abgeflaut, aber sie hat natürlich alle wirklich getroffen, besonders hart, aber sicherlich auch die Musik, die meistens nicht nur gemeinsam aufgeführt wird, sondern gerne live und in Gemeinschaft erlebt wird. Wie würden Sie die letzten 2 Jahre rückblickend beschreiben wollen, als Musiker, aber auch als Universitätsprofessor? Wie haben Sie diese 2 Jahre wahrgenommen an der Musikhochschule?
ja, natürlich extrem harte Zeiten, aber wir haben uns, und das hat sich im Nachhinein auch als absolut richtig herausgestellt, sehr, sehr früh dafür eingesetzt, dass unsere Studierenden weitermachen können. Wir haben die Hochschulgebäude nicht geschlossen, wir waren, glaube ich, insgesamt nur 2 Wochen geschlossen, und dann haben wir es den Studierenden unter den entsprechenden Auflagen natürlich ermöglicht, zu üben, Unterricht, Einzelunterricht zu bekommen. Wir sind ausgewichen in größere Räume, so dass wir das dringendst Nötige, die persönliche Betreuung unserer Studierenden gewährleisten konnten. Und trotzdem fehlt die Erfahrung des Zusammenspiels, und wir haben dann eine Zeit lang eben auch durch Digitalkonzerte das versucht zu überbrücken und machen das teilweise heute auch noch. Aber dass es jetzt wieder vorangeht, ist für die Studierenden Gold wert und bitter nötig.
Würden Sie denn sagen, so rückblickend und etwas zusammenfassend, wir sind gut durch die Pandemie gekommen, und nehmen das die Studierenden dann auch so wahr?
Ja, ich glaube schon. Also wir sind, sagen wir es mal so, nicht gut, aber bestmöglich dadurch durchgekommen und durch eine, glaube ich, eine vorsichtige und gleichzeitig und kluge Politik und eine vorausschauenden Umgang damit. Wir sind froh, dass es jetzt erstmal vorbei ist, und es möge bitte so bleiben.
Das hoffen wir alle. Auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen merkwürdig klingt, aber ich möchte auch mit Ihnen kurz, Herr Frohlachs, über den Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen sprechen. Es gab und es gibt intensive Diskussionen auch über die Rolle russischer Künstler, beispielsweise über die Sopranistin Anna Netrebko. Die New Yorker Metropolitan Opera hat beispielsweise entschieden, die Zusammenarbeit mit Pro-Putin-Künstlern zu beenden. Der Dirigent Valery Gergiev, der seit den 90er Jahren etwa mit Putin befreundet ist, ist seit dem 1. März seinen Job bei den Münchner Philharmonikern los. Wie würden Sie ganz allgemein diese Entwicklung wahrnehmen oder auch bewerten?
Ja, ich bin also eindeutig gegen irgendwelche Boykotte, weil das dient nicht der Sache, und ich bin dafür, dass weiter Tschaikowski und wer auch immer gespielt und Puschkin gelesen wird, schlicht und einfach, weil der Menschheit sonst was Wesentliches verloren ginge. Klar, und ich finde es nicht immer besonders fair, Künstlerinnen und Künstler dann zu irgendwelchen Bekenntnissen oder so zu zwingen. Viele von denen haben ja schon gehandelt, schon davor, und nur um sie vorzuführen, ist mir persönlich ein bisschen zu einfach.
Sie haben es gerade schon gesagt, es gab tatsächlich einige Stimmen, die noch viel rigoroser vorgehen würden. Zum Beispiel wurde im Februar das Programm für ein rein russisches Konzert des Rundfunksinfonieorchesters in Berlin geändert. Statt Tschaikowski spielte man ukrainischen Nationalhymnenkomponisten Michailo Verbitsky, glaube ich, so heißt er richtig. Das würden Sie also auch nicht unterstützen, dass man das jetzt praktisch alles streicht und Tschaikowski grundsätzlich jetzt meidet?
Nein, absolut. Ich meine, gerade Tschaikowski war eine komplette Außenseiterpersönlichkeit, und den jetzt nochmal außen vorzustellen für eine Sache, mit der er nun wahrlich überhaupt nichts zu tun hat, das finde ich komplett verfehlt.
Mm-hmm. Wie sind Sie? Sie haben ganz zwischendurch oder am Anfang auch mal gesagt, wie Sie eigentlich zur Musik gekommen sind oder was Sie für Vorlieben haben. Gibt es so etwas wie ein Erweckungserlebnis bei Ihnen in der Jugend oder während der Schulzeit, oder wie sind Sie zur Musik gekommen?
Ja, ich komme aus einem bildungsbürgerlichen Haushalt, und da war klar, man fängt mit der Blockflöte an und geht dann sehr schnell ans Klavier. Und das habe ich auch alles gemacht, mit begrenzter Lust. Und dann, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht 10 oder 11, da hatte ich dann, da war es dann mir klar, ich interessiere mich für andere Dinge. Und dann habe ich angefangen, Blechblasinstrumente zu lernen und Schlagzeug. Und das habe ich dann während meiner Schulzeit dann weiter durchgezogen, habe das entwickelt. Schlagzeuger geworden, ich bin auch Tuba-Spieler. Und also Sie sehen, also beides sehr physische Instrumente. Also,
darauf legen Sie besonderen Wert, das habe ich schon verstanden.
Unbedingt, genau. Und das habe ich weiterentwickelt, und da Erweckungserlebnisse gab es nicht, aber ich hatte sehr früh schon tatsächlich durch den Schulmusik Bezüge dann auch zur zeitgenössischen Musik, also zu den schrägen und zu den schrillen Tönen, und dann auch durch das eigene Jazz und so Progressivrock spielen, so durch Vorbilder, ja, sehr, sehr schnell dann eigentlich so eine Vorliebe für die etwas abseitigen Töne entwickelt.
Wie viele Instrumente spielen Sie?
Ja, also diese alle Schlaginstrumente, also von den Stabspielen, Marimba, Vibraphone, Trommeln, Pauken und aber eben auch so diese Instrumente, die in der neuen Musik dazugehören, und das können dann eben auch mal Alltagsinstrumente sein.
Aber es ist schon eine ganze Reihe an Instrumenten, die Sie beherrschen. Sie haben ja schon mit der Blockflöte gerade angefangen.
Naja, die beherrsche ich nicht mehr. Also.
Aber Sie wahrscheinlich besser als ich, aber Sie können schon eine ganze Reihe von Instrumenten wirklich gut spielen?
Ja, schon, genau. Also ich bin in den 80er Jahren zum Beispiel mit einer Folkrockband Lilienthal sehr viel getourt, und das waren alles, die Kollegen waren alles phänomenale Spieler. Also dem Saxophonisten drückte man einen ungarischen Dudelsack in die Hand und an den Mund, und 2 Minuten später konnte der mit dem spielen. Also in diese Liga habe ich es nicht gebracht. Aber tatsächlich die Vielseitigkeit, so das in der Auseinandersetzung mit dem Instrument, das hat mich immer schon gereizt. Da ist irgendwie was, wo sind die Töne da drin? Zeig's mir.
Ich fand es schon grandios. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass Mike Oldfield alle Instrumente, die auf der Bühne stehen, selber spielen kann. Und ich war immer davon ausgegangen, dass man so für 1-2 Instrumente Spezialist ist. Aber wenn ich sie richtig verstehe, nein, gibt es durchaus so Mehrfachkönner oder fast schon Alleskönner, die zahlreiche Instrumente dann beherrschen, bei aller Unterschiedlichkeit.
Ja, es gibt, sagen wir, unter den Musikern sehr unterschiedliche Profile. Es gibt die absoluten Spezialisten, die auch für bestimmte Sachen gebraucht werden. Und ein Universalist wird in diese olympischen Höhen einer Oboe oder wie auch immer dann nicht vordringen. Aber es gibt eben die, gerade auch im Bereich der Popmusik, Mike Oldfield, die ja dann auch im Multispurverfahren dann selbst alles aufgenommen hat. Und die dann in ihrem Popmusikinstrumentarium leben, immer wieder ausprobieren. Und das ist, die oft auch Autodidakten sind, und das ist auch, das kann bei einigen sehr gut funktionieren.
Aber Sie fühlen sich jetzt beim Schlagzeug nach wie vor am besten aufgehoben?
Ja, das ist mein Beruf.
Das ist Ihr Beruf, aber Sie könnten ja noch, ich sag mal, Neigungen haben, dass Sie auch zu anderen Instrumenten rüber gucken und sagen, ja, das mache ich eigentlich genauso gerne, oder?
Ja, machen nicht, alle hören natürlich. Ne? Also klar, also als ich bin ein großer Fan auch von Holzblasinstrumenten, aber die habe ich tatsächlich, also Klarinette und Fagott und so habe ich selbst nicht gespielt. Das habe ich in der Familie.
Sie sind nicht nur Musiker und Forscher und Hochschullehrer, Herr Frohleck, sondern Sie sagten es, glaube ich, schon mal zwischendurch, Sie erfinden auch Instrumente. Wie muss man sich das vorstellen? Und können Sie vielleicht mal ein Beispiel nennen, welches Instrument Sie erfunden haben, was die Welt vielleicht noch gar nicht kennt?
Ja, da muss ich etwas ausholen, weil da so eine ganze Geschichte dran hängt. Als Schlagzeuger sind wir es ja gewohnt, eben mit unseren Schlaginstrumenten, aber auch schon mal mit Alltagsinstrumenten zu spielen. Also im Amerikaner von Paris, da werden dann Hupen bedient, und es gibt alle möglichen Dinge, was die Schlagzeuger zu tun haben. Und von daher und auch in der Geschichte der Musik des 20. Jahrhunderts hat sich auch der musikalische Raum erweitert, und es kam durch Komponisten wie John Cage oder auch durch die Futuristen der 20er Jahre auch Alltagsinstrumente dazu. Und in der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Musik hatte ich natürlich da auch sehr viel mit zu tun, und da kam auch dann eben raus, man klopft, oder ich habe dann alles auf Klang hin abgeklopft, manchmal im wahrsten Wortsinn. Und dann war eben, wenn einmal diese Grenze überschritten ist, dass man ein Instrument, um ein Instrument zu spielen, nicht unbedingt in den Musikladen gehen muss, sondern dass man sich da überall bedienen kann, dann kamen Ideen, wie man denn aus Alltagsobjekten richtige Instrumente machen kann. Und das ist auch eine Tradition von so Selbstbauern, die es im 20. Jahrhundert, in den 60er Jahren gegeben hat und an die ich da anknüpfen konnte. Und wenn Sie mich nach einem Instrument fragen, ein Instrument ist zum Beispiel ein Schultisch, auf dem insgesamt 50 Messer befestigt werden und die auf bestimmte Art und Weise angeschlagen, angezupft werden. Und es hat dann eben ja sehr, sehr unterschiedlichen perkussiven Klang, teilweise aber auch melodisch. Es klingt dann manchmal wie so eine Kalimba. Und ja, das ist vielleicht ein so ein Beispiel daraus.
Und wie muss man sich das vorstellen? Sie haben dann einen Hobbykeller zu Hause, wo Sie tatsächlich werkeln, wie andere Schränke bauen oder Fahrräder zusammenbasteln. Überlegen Sie sich, welches Instrument könnte ich mal entwickeln?
Ja, so ungefähr. Zum einen muss ich sagen, das ist jetzt mittlerweile eine abgeschlossene Phase. Da sind über einen Zeitraum von was weiß ich, 15, 20 Jahren sind eben 10, 11, 12 Instrumente entstanden. Und für die und mit denen spiele ich jetzt auch. Für die schreibe ich und mit denen spiele ich auch. Und ja, das ist eben so, ich spiele den Messertisch, ich setze da auch eine sehr große Energie und Zeit rein, um eben auch so ein eigentlich imperfektes Instrument, um diesem imperfekten Instrument zu einer gewissen Virtuosität zu verhelfen.
Sie sind Schlagzeuger. Mit wem halten Sie es stilistisch am ehesten? Ich will Ihnen mal zwei, drei Namen nennen. John Bonham, Dave Lombardo, Tony Williams.
Tony Williams.
Das wäre so Ihr Stil?
Ja, das ist nicht mein Stil, weil ich jetzt eigentlich vom Drumset ja mich gelöst habe als Avantgarde und Klassikspieler. Aber Tony Williams war natürlich eine absolut prägende Figur. Aber andererseits, Bonham, das als Beispiel dafür, das Einfache richtig, richtig gut zu machen, ist auch ein Fixstern.
Aha. Wie hören Sie eigentlich Musik? Lehnen Sie sich zurück, sitzen in dem berühmten Ohrensessel, wenn Sie es besonders genießen wollen? Sie haben sicherlich auch mal Autofahrten, wo Sie Musik so nebenbei hören, aber wenn Sie es wirklich genießen wollen, haben Sie dann auch vielleicht ein bestimmtes Ritual, wie Sie die Musik am besten genießen?
Ja, wenn ich Musik genießen will, dann gehe ich ins Konzert. Also das ist so diese individuelle Erfahrung und eben auch diesen magischen Moment, wirklich mit zwischen 30 und 3000 Menschen zu sitzen und die Musik in dem Moment zu hören und eben auch die Erfahrung zu teilen, dass es eben wirklich auch ein soziales Erlebnis wird. Das ist das, was durch nichts zu schlagen ist.
Und gibt es da einen besonderen Ort auch, den Sie damit in Verbindung bringen, dass Sie sagen, mein Gott, in der Elbphilharmonie war es wirklich am schönsten oder in der Opera in Sydney? Also haben Sie ein besonderes Erlebnis, an das Sie in dem Zusammenhang gerne zurückdenken, an ein Konzert?
Ja, es gibt natürlich viele tolle Konzertsäle. In Sao Paulo, in dem großen Konzertsaal, ein wunderbares Konzert der Sao Paulo Philharmoniker mit brasilianischer Musik. Das war mal auch so ein absolutes Highlight. Aber andererseits, es kann auch, der magische Moment kann auch in einem Hinterhof-Club mit 30 Leuten in Berlin-Mitte geschehen.
Ist für Sie denn überhaupt noch, ich sag mal, sowas wie Easy Listening möglich? Oder sind Sie immer auch dann sofort dabei, das zu verarbeiten? Sie sind Hochschullehrer, Sie sind Musikpädagoge. Oder kann man einfach auch nur so zuhören und genießen? Geht das überhaupt noch für Sie?
Ja, also so eine gewisse professionelle Deformation hat man da sicher. Aber es gibt gerade dann auch bei Instrumenten, mit denen ich nichts zu tun habe, also eine Lautensuite von Bach, also da kann ich einfach nur dahin fließen.
Das war ein sehr interessantes Gespräch und über die Musikgeschichte. Jedes Musikgenre habe ich von Ihnen gelernt oder ist zumindest Ihre Meinung, hat Ihre Berechtigung. Alles ist hörbar. Letztlich ist es der Hörer, der entscheidet, was er gut findet. Die Musikhochschule hat wirklich viele interessante Besonderheiten hier in Münster. Eine sehr individuelle Betreuung, sicherlich unter allen Fachbereichen die individuellste möglicherweise. Sehr viele internationale Studierenden. Insofern war das ein sehr lehrreiches und interessantes Gespräch. Danke sehr dem Schlagzeuger, Forscher, Instrumentenerfinder und Professor Stefan Frohlax.
Ja, haben Sie vielen Dank. Und wenn Sie mir noch eine Bemerkung erlauben, nämlich die, dass man, wenn man an Musik denkt, nie das Gegenteil von Musik, die Stille, vergisst. Wir dürfen gerade als Musiker nie vergessen, dass ja die erste Entscheidung, die wir für den Bruchteil einer Sekunde treffen, erstmal die ist, mache ich da als Komponist jetzt einen Klang hin oder irgendwie was auch immer oder nehme ich eine Stille? Und also die Klang und Stille gehören untrennbar zusammen und wir tun gut daran, den Aspekt des Zweiteren, der Stille, nicht zu vergessen, vielleicht sogar mal versuchen zu bestärken.
Immer mitzudenken auf jeden Fall. Danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen, Herr Roberts.